mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Silvester-Spezial mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem Top AAA-Wahnsinnsgast, nämlich Guido Maria Kretschmer. Unser Podcast-Spezialist und Mitarbeiter Clemens ist noch ganz beseelt, nachdem wir gemeinsam dieses Interview uns angehört haben.
Meine, diese Silvester-Folge, es wird Champagner getrunken, stilecht.
Ja.
Und wir erfahren ja wirklich sehr, sehr viel. Also Guido Maria Kretschmer auch in wirklich in Plauderlaune, also von Kindheitserinnerungen über 14 Leute hat er zu Weihnachten da und sie schlafen, übernachten alle bei ihm. Man kriegt so ein bisschen so ein Bild.
Es ist so eine Mischung aus unfassbarer Sympathie und gepflegtem Größenwahn, finde ich.
Ja, so kann man gut, so kann man sagen. Er hat am Ende dann so ein bisschen zusammengefasst, da frage ich mich so ein bisschen, ob du damit d'accord gehst. Er hat am Ende gesagt, Barbara, ich wusste ja gar nicht, dass wir uns so ähnlich sind und so viele Gemeinsamkeiten haben.
Ja, das haben wir wirklich. Ich glaube, unsere Art aufs Leben zu gucken ist sehr ähnlich. Beide aus einem sehr glücklichen und liebevollen Hause kommend irgendwie so Schritt für Schritt gegangen. Aber ich glaube, der Guido hat mehr Ehrgeiz noch als ich. Also der, glaube ich, hatte noch eine größere Vision. Ich bin mehr oder weniger so mehr so durchgestolpert. Aber ich glaube, wie wir jetzt so mit unserem Leben umgehen und wie wir so auf die Dinge gucken, das ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich.
Übrigens noch als kleiner Tipp, falls ihr hört, ihr solltet euch schon mal 12 Trauben zurechtlegen, damit ihr nachher mitmachen könnt, wenn ihr ein sehr schönes spanisches Ritual macht.
Ja.
Das noch kurz als Tipp.
Das noch als Tipp tatsächlich. Wenn ihr noch irgendwie Einflussmöglichkeiten habt, nehmt euch kleine Trauben. Aber dazu später mehr. Und jetzt geht es los mit meinem Gespräch mit den Waffeln einer Frau, heute mit Guido Maria Kretschmer. So, wir sind schon mittendrin, liebe Freunde. Herzlich willkommen heute bei mir in der Show in unserem Silvester-Spezial. Guido Maria Kretschmer! Du bist wirklich hier.
Hallo mein Schatz, ich freue mich, dass ich da bin. Wenn wirklich? Leute dich sehen würden hier mit dem Glitzer. Ah, die können dich ja sehen.
Naja, teilweise kann man mich sehen. Man kann mich nur für hören. Ich frage das alles für den Trailer. Es wird dann ein sehr schöner Trailer geschnitten, mit dem wir unsere Show natürlich rauf und runter bewerben. Und ich trage das jetzt, ich kann es nicht ausschließen, dass ich es nicht später nochmal ausziehe, weil es ist wie ein Müllsack. Es ist nicht atmungsaktiv.
Ein luxuriöser Müllsack, muss man sagen.
Guido, dass du hierher gekommen bist, ich weiß es so sehr zu schätzen, weil wir haben uns letztens getroffen, als du deinen einjährigen Geburtstag gefeiert hast und ich meinen vierjährigen für unsere beiden Zeitschriften. Und da hast du mir gesagt, dass du einfach gar keine Lust mehr hast, dich weiter aus deinem Umfeld zu bewegen, als nur irgendwie nötig.
Ja, Reisen ist natürlich ein Vergnügen, aber wenn man immer unterwegs ist, ich habe immer gedacht, das geht nicht mehr. Ich habe so eine Reisesperre mittlerweile. Ich kann kaum noch einen Koffer sehen, wenn ich nur einen Ausdruck sehe von irgendeinem Ticket. Ich fliege ja auch schon gar nicht mehr. Ich bin ja sowas von.
Aber du hast doch sowieso Flugangst. Bist du nicht sowieso?
Ja, aber ich bin immer geflogen. Ja.
Gefahren bist auch mit dem Auto?
Immer Fahrer, immer mich unterwegs mit dem Fahrer. Aber ich bin sehr viel geflogen. Auch ich habe ja jeden Flugabschnitt in meines Lebens behalten, seitdem ich ein kleiner Junge, ich habe mein erstes Ticket ja alleine gekauft mit 14 allein nach Mallorca und ich habe diese kleinen Abschnitte, die man bekommt, die behalte ich, ist die ganze Flüge mal in der Hand, halte mich daran fest und nachher schreibe ich drauf, wie es war. Und das ist so eine Marotte geblieben. Oh, und als ich jetzt umgezogen bin von Berlin nach Hamburg, da ist mir die Kiste runtergefallen und ich dachte
die gesamte
mir,
CO2-Bilanz der letzten Jahrzehnte.
Dann lag ich da und dachte mir, was ist denn hier los? Und habe ich so angefangen, Dinger zu lesen und ich konnte mich erinnern, Frauen neben mir erbrochen oder Prostituierte auf dem Flug nach Brüssel getroffen und so oder Schönes nie wieder geflogen, Turbulenzen über dem Chat oder so. Also ich habe alles noch gehabt und deswegen weiß ich, wie viel ich gereist bin und denke jetzt so, nee, Freunde, ich will nicht mehr so viel reisen, deswegen bin ich auch nach Hamburg gezogen.
Du hast auch, warum bist du nach Hamburg gezogen? Hier war doch alles gut, du warst ja in Berlin.
Es war alles gut und so, aber ich war doch so viel in Hamburg, weil meine Agentur ist ja in Hamburg und ich bin ja durch Otto mit meinem großen Partner, mit dem ich ja meine Mode, meine Möbel und alles mache, auch in Hamburg.
Ach so,
dann ist das Magazin in Hamburg und ich war sehr viel in Hamburg immer und bin jede Woche 3-mal in Hamburg und ich müsste morgens um 9 Uhr da sein. Das heißt, ich fuhr morgens um 4 Uhr aufgestanden, 4:30 losgefahren, damit ich morgens um 9 Uhr da war. Dann habe ich den ganzen Tag gearbeitet, Mittagspause, weißt du ja auch, hat man ja nicht. Dann wird ja noch schnell ein Interview gemacht.
Ja, Mittagspause werden jetzt die Social-Media-Kanäle bespielt. Ist ruhig was, es bleibt aber jemand mit der Handykamera neben mir stehen und sagt, lass dich nicht stören, wir müssen noch gleich den Facebook-Aufsager machen.
Und dann geht es bis 7 und dann bin ich halt von 7 dann wieder ins Auto gestiegen, dann bin ich um 23 Uhr zurück zu Hause gewesen. Da habe ich auf Strecke gedacht, das geht ja auf Dauer nicht. Und na, so kam dann Hamburg.
Was machst du denn dann im Auto? Also du sitzt ja immer hinten rechts, nicht vorne links.
Hinten rechts?
Kannst du überhaupt Auto fahren?
ich kann sehr gut Auto fahren. Nein,
kannst du gut Auto fahren?
Ja, ich kann gut Auto fahren. So, ich hatte ja schon mit 15 ein Auto.
Wieso?
Ich habe nur mit, ja, ich durfte natürlich nicht fahren. Ich habe mir einen R4 gekauft, hatte dann 3 Jahre Zeit, den aufzutunen. Ich habe den sogar schon mit 17,5 verkauft. Weil ich so scharf auf Auto war, ich bin auf dem Land groß geworden, das Auto war Freiheit, habe ich mit 15 Auto und durfte hier bei uns auf der Wiese immer fahren, habe den angemalt, dekoriert. Irgendwann war der so überdekoriert, dass ich sogar mit Strasssteinen das ganze Armaturenbrett zugeklebt hatte.
Nein, mein Vater das ist sagte, nicht dein Ernst.
Ja, das war schlimm. Mein Vater hat gesagt, Guido, das geht nicht, die werden dich verhaften auf der Straße. Und habe es dann wirklich, glaube ich, bevor ich, kurz vor 18, als ich meinen Führerschein bekam, hatte ich die Karre schon für guten Profit weiterverkauft und hatte mir dann als nächste Stufe so ein Opel Kadett gekauft. Also nee, ich bin sehr autoaffin und fahre sehr gern und auch sehr sicher. Ich hatte noch nie, also toi, noch nie einen Unfall.
Ich auch nicht. Ich würde sagen, ich fahre sehr vorausschauend.
Ja, ich auch.
Weil ich zum Beispiel immer den Weiterfluss des Verkehrs im Auge habe. Deswegen biege ich auch manchmal, um der Allgemeinheit zu helfen, in zweiter Reihe ab oder fahre auf der Busspur, weil ich möchte auch niemandem im Weg sein, weißt du? Und dann, wenn man da so vor sich hinschleicht, irgendwie mit den anderen, denke ich mir, ist es doch allen geholfen, wenn ich jetzt rechts überhole.
Ich habe ja auch diesen Satz so verinnerlicht, dieses mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen, das mache ich total.
Ja.
Also ich bin so schlechter Beifahrer leider auch. Mhm. Aber ich muss ja mit meinem Fahrer, und dann schreibe ich halt hinten Texte, lese, mache Mails, guck Filme, wie bescheuert Filme im Auto, immer Filme. Mhm. Im Stau ist mir egal, denke ich, ach komm, noch mal zum 112. mal Downton Abbey und so. Ich kann ganze Passagen nachsprechen, weil ich das immer wieder sehe. Besonders, ich gucke auch gerne die Manns als Dreiteil, habe ich 180 Mal gesehen. Ich kann ganze Passagen wirklich als Hörspiel nachsprechen. Und weil ich so gerne dann ein bisschen was sehe und dann rausche ich durch die
Nacht. Ich finde ja auch, in so ein Auto einzusteigen und zu wissen, ich habe jetzt 2 Stunden Ruhe. Und also zwischen Hamburg und Berlin ist ja auch kein Netz. Also das heißt, du kannst...
Nicht, das ist Funkloch total. Was da passiert, das weiß ich auch nicht.
Du bist auch dann nicht so erreichbar. Nein, manchmal kann man sich so ein bisschen rausnehmen tatsächlich.
Ja, das ist Kontemplation. Und ich finde auch, ich habe ja als Kind schon gern hinten gesessen. Mein Vater hat mir gesagt, Guido, komm nach vorn. Alle Kinder wollen ja nach vorn. Ich wollte das nie. Ich wollte hinten, hat der immer gesagt, Guido, nimm die Hand runter. Weil ich immer so gewunken habe hinten auf dem Auto. Weil dann die ganzen Leute im Dorf gewunken haben. Und immer, Guido, nimm die Hand runter. Weil ich mir als Kind immer gewünscht habe, dass ich ja verwechselt wurde. Das war ja mein großer Traum. Wir haben mal so ein Schloss besichtigt, so ein von Annette von Droste-Hülshoff. Mhm. Und ich habe geheult und geheult und war mir sicher auf der Rückfahrt.
Das ist deine eigentliche Heimat.
Ja, dass ich verwechselt wurde. Ich sage, Mama, ihr dürft nicht traurig sein, wir nehmen mich abholen und so. Ich habe mir das jahrelang eingebildet und deswegen habe ich auch gerne hinten gesessen. Und deswegen kann ich heute noch gut hinten im Auto sitzen.
Aber
ich würde nie vorne einsteigen.
Aber das ist wirklich lustig, dass du das erzählst. Mein Vater war ja Musiker, ja? Und der hat ganz viel so Kammermusik gemacht. Und Kammermusik wird ja häufig in Schlössern aufgeführt. Das heißt, ich habe viele, viele Wochenenden mit dem Schubert-Oktett in Schloss Schleißheim, Schloss Nymphenburg und Schloss Dachau verbracht, ja. Und da habe ich tatsächlich immer, während die da vorne, also Schubert-Oktett spielten, habe ich da gesessen und in meinem Geiste das Zimmer eingerichtet, also den Saal. Das waren ja dann so goldene Säle. Ja, und ich habe mir immer vorgestellt, da hinten stelle ich das Bett hin, dann habe ich so ein Paravent, das Sofa und so. Und ich habe auch immer gezeichnet. Ich habe totale Gigantomanie gehabt. Ich habe Architekturzeichnungen angefertigt, wie ich in Turnhallen mehr oder weniger so offene Treppenhäuser gestalte.
Das ist genauso behämmert wie ich. Das ist ja spooky.
Und es ist auch bis heute eigentlich so, dass ich mir manchmal denke, dass ich fast davon träume, dass man sich mal so irgendwas in the middle of nowhere, es wäre mir übrigens auch total egal, wo es ist, Hauptsache es ist groß, weißt du? Also das, wenn ich es mir auch nicht leisten kann in der Stadt, ich würde es mir dann irgendwo hinstellen, wo gar nichts ist und keine S-Bahn hinfährt und so, aber Hauptsache groß.
Ey, das ist spooky. Ja. Weißt du, dass ich das genauso habe? Ich habe als Kind, bei uns gab es ja selten Unox-Suppe, ne? Das war so teuer, glaube ich, für die ganze Familie. Und ich habe mir als Kind die Dose genommen, ich kann dir heute das Ding noch aufmalen, 1:1. Ich habe mir vorgestellt, wie die Mutter mich rief und sagt, als Unox-Sohn, Guido, komm rein, die Suppe ist fertig. Da habe ich angefangen, das zu malen, die ganzen Gartenanlagen.
Wie war das denn in der Werbung? Bei Unox? Ach, das war so ein Landgut.
Das war so ein Landgut, so ein Gutshaus. Und da habe ich mir vorgestellt, wie ich da links die Bibliothek einrichte und wie ich hinten im Garten bin und die Mutter ruft, Guido, komm rein, die Kullersuppe ist da. Und ich habe dann auch bis zum, geht nicht mehr. Und ich habe einmal in meinem Leben, habe ich mal in so einem Heilfasten, habe ich gesagt, tu mal was für die Psyche, habe ich so ein psychologisches Weekend da auch genommen. Mhm. Eine ganz nette Psychologin, dann sagt, legen Sie sich mal hin, dann gibt es dieses klassische Ding, Sie gehen durch den Wald, da kommt eine Lichtung, jetzt bauen Sie sich da mal ein Haus.
Wie groß ist denn die Lichtung? Hauen Sie erst mal noch ein bisschen mehr Bäume weg.
Irgendwann war ich schon bei Achsensymmetrie und dachte, jetzt habe ich schon die Bibliothek verspiegelt. Da dachte ich, ich höre gar nichts, habe ich so die Augen aufgemacht. Dann guckt die mich an und sagt, was haben Sie denn im Kopf? Also da merkt sich, dass es nicht normal ist. Also, aber ich glaube auch, dass ich eben gerne gestalte. Und das habe ich als Kind schon gerne gemacht. Und weil wir natürlich im ganz normalen Leben leben, da habe ich immer gedacht, Das kann doch nicht sein, dass ich wirklich der Sohn von Marianne und Erich bin. Das, ich habe die sehr geliebt, aber ich habe auch mit meinen Geschwistern gesagt, ihr dürft nicht traurig sein, wenn ich abgeholt werde und so. Aber ich werde euch nicht vergessen. Ich verspreche euch.
Du wolltest Einzelkind sein, glaube ich.
Sehr, yes,
und
ich
du hast auch immer Milch schon aus dem Champagnerglas getrunken. Aus dem Sektglas. Oder ja, aus dem Sektglas.
Und ein Teelicht hatte ich immer am Tisch. Und eine Serviette so aus Stoff hatte ich unter meinem Teller und ein Teelicht.
Aber jetzt glaube ich langsam auch, dass du verwechselt bist.
Ich glaube es immer. Aber soll ich dir was sagen? Jetzt, wo ich älter werde, legt sich das. Früher als Kind hätte ich alles dafür getan. Jetzt denke ich, ach nee, Guido, das war eine schöne Zeit. Es hat mich irgendwie sozialisiert. Ich glaube, dass ich da diese Kraft hergeholt habe, dieses Gestalten, dieses Träumen, dieses einfach gute Sachen machen, die bleiben. Also diese Faszination für das, was ich alles nicht war, so, oder was nicht möglich war. Zum Träumen ist es gut. Also ich habe da gut mich eingeträumt in so kleinen Schlössern und auch mit Musik und ich habe ja auch Literatur über alles geliebt und ich habe mir das vorgestellt, dass ich dann da einlaufe und mit der Kutsche fahre und hinten sitze. Deswegen wollte ich nicht vor meinem Bruder, wollte ja angeschnallt vorne mit Papa und so.
Nee,
und ich
dachte, du bist der Typ für hinten.
Und wenn die sagen, Guido, jetzt sind wir da, steige ich aus. So habe ich es gemacht, mein ganzes Leben.
Und du hast immer gewartet, bis jemand ums Auto gelaufen kam und die Tür geöffnet hat. Vorher hast du dich nicht bewegt.
Guido, jetzt aber raus.
Ich habe immer so ein Avon. Kannst du noch Avon
gerade? Schön hat direkt ins Haus.
Genau, da kam die Avon-Vertreterin und die hatte dann diese Prospekte dabei. Und da waren immer so ganz schöne Frauen drin mit so langen Haaren, die dann so geschminkt waren. Und das habe ich mir immer so durchgeblättert und wusste immer, auf Seite 7 kommt diese. Und dann habe ich immer gesagt, so sehe ich aus. Habe ich immer mit meiner Freundin, so sehe ich aus. Und dann haben wir uns da so reingeträumt tatsächlich.
Ich glaube auch, das Träume ist das A und O. Und ich glaube, ich bediene mich heute noch aus all den Sehnsüchten. Und deswegen glaube ich, bin ich auch so nah bei den Menschen. Weil ich genau weiß, wie das ist, dass man sich was wegträumen kann.
Aber das habe ich auch.
Ich meine, das Leben schöner
wir
macht.
Haben eine wirklich kleine Doppelhaushälfte bei München gehabt und ich bin da jeden Morgen und Abend die Treppen runtergekommen. Es waren genau 11,5 Stufen. Eines war so eine halbe, da begann dann schon der Teppichboden und da bin ich die Treppen runtergelaufen wie Crystal Carrington. Und ehrlich gesagt, als ich dann einmal in einer 80er-Jahre-Show auftrat und man mich als Crystal Carrington verkleidet hat, hatte ich Tränen in den Augen.
Ich glaub,
weil ich mir dachte, jetzt passiert's. Ich hatte diese Schulterpolster, die waren 1 Meter breit und es war Glitzer, Glitzer, Glitzer in 3 so Schichten falten und dann in der Taille ganz eng und dann war endlich spät, fast zu spät, würde ich sagen, wurde dann mein
Traum. Ich wollte das auch. Ich konnte auch als Kind nicht so Dinge sehen im sozialen Brennpunkt, hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich konnte auch keinen Krimi sehen, wenn nicht die Kommissarkammer sagte, Ding Dong, guten Tag, ja, könnte ich bitte mal kurz, die Frau saß dann meist mit so einem Kaffee oder so einem Cognac im Salon und sagte, ihr Mann ist tot, das kann ja nicht wahr sein. Also das war genau mein Krimi, wenn die so in so feinen, eleganten Häusern,
also so der Brennpunkthafen war ich noch nie interessiert, so Zollgeschichten mit Mutter Angelika Möhring in Rostock.
Hat sich mittlerweile auch verändert, aber früher konnte ich das gar nicht gut sehen.
Nein, es musste im Prinzip wie hieß es denn? Derek spielte ja immer in den guten Häusern in Grünwald.
Immer.
Und da war
oh, mein Mann hat mich betrogen.
Ja.
Ich habe nichts davon mitbekommen.
Mhm. Und sie hatten immer Perlenketten und so kleine so Twinsets.
Frau Generaldirektor, die Polizei ist da. Wie bitte, mein Mann ist tot? Das passt mir aber gar nicht. Also,
das passt mir aber gar nicht.
Aber ich fand das irgendwie schön. Deswegen konnte ich am Anfang auch schlecht RTL 2 gucken, weil ich dachte, oh, das wollte ich gar nicht sehen. Ich habe mal einmal Frauentausch gesehen, wo ich dachte, das schaffe ich nicht. Das ist zu viel für meine Seele. Nicht wegen den Leuten.
Aber
die Leute finde ich gut,
Leute,
aber ich kann die Bude nicht sehen.
Die
Bude nicht sehen.
Ja, ja, ja. Das ist aber auch für Leute, die, sage ich mal, härter im Leben sind, noch schwer zu ertragen, tatsächlich. Ja, aber ich meine, man möchte halt einmal auch vielleicht dann sich im Fernsehen der größeren Öffentlichkeit zuführen. Das gelingt ja keinem so gut wie dir tatsächlich. Du hast mir erzählt, dass du hast wirklich versucht, das haben wir gerade schon kurz angesprochen, alles in Hamburg jetzt zusammenzuführen. Also alles, was du machst, im Prinzip in einem, alles aus einer Hand in einem Haus auch, oder? Und hast dich von ganz vielen Sachen, du hast ja auch ein bisschen auf Mallorca gewohnt und so.
Vielen Plätzen gewohnt und habe das behalten. Ich glaube, das war vielleicht der Luxus, den ich mir geleistet habe. Wenn Leute mich fragen, was machen sie denn? Denke ich mir, ich habe alles behalten, wo ich war. Wenn ich irgendwo mal gewohnt hatte, hatte eine Wohnung, ich habe mir gleich eine Wohnung genommen oder ein Haus gekauft oder so, dann dachte ich, ich bleib da, habe das eingerichtet und dachte, das muss auf mich warten. Ich konnte das nicht mehr hergeben.
Und es hat aber auch teilweise sehr lange gewartet, weil man so viele Wohnsitze jetzt nicht aktiv bespielen. Oder?
Ich hatte schon so 3-4 in meinem Dauereinsatz, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ging nicht. Also nicht, weil ich jetzt so wahnsinnig scharf drauf bin, überall zu wohnen, weil ich glaube, ich an Erinnerungen hänge, habe ich gemerkt. Und dann dachte ich immer, das geht ja so nicht weiter, wir müssen jetzt gucken, uns alles abschütteln. Und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt ist es ja sogar so weit, dass ich ein Haus habe, wo ich ein eigenes Fancy-Studio drin habe. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich oben in meiner Greenbox, wenn der Boden mal durchbricht, würde ich gut ins Bett schlagen. Ich falle in mein Bett, ich drehe sozusagen genau über meinem Bett, was ich super finde. Ich könnte wirklich morgens mit wehender Banane und im Bademantel, wie Udo Jürgens, sagt Frank immer, könnte ich hochgehen, sagen, morgen, und setze mich dahin. Und manchmal, wenn ich jetzt drehe, ich mache es ja schon seit 14 Tagen, mache ich das ja schon, ich habe mir das auch ganz hübsch gemacht und so. Und ich sitze da, gucke mein schönes Haus an. Ich habe es ganz hübsch. Das ist, glaube ich, das schönste Studio, was es, glaube ich, gerade gibt. Ganz gemütlich, wunderschön, habe viele Sachen von überall her eingerichtet. Mein Team ist begeistert. Und dann denke ich manchmal, wenn ich jetzt denke, oh, jetzt ist mir aber zu viel, dann gehe ich in den kleinen Pausen, die ich habe, gehe ich einen Schritt weiter, lege mich auf meinen Teppich in meine Halle und denke, wie schön ist, dass ich zu Hause bin. Also diese Idee, zu Hause zu arbeiten, Heimarbeit, meine Schwester ja, macht lieber ja. jetzt, wie früher, so eine klassische Heimarbeit, das mache ich jetzt.
Und kommen dann manchmal auch die Hunde?
Ja, die kommen auch und die machen, aber die sind ja Windhunde, die sind ja auch relativ spät erst im Einsatz. Die sind ja,
weil die schlafen
ja
gerne aus, schlafen oder?
Lange, um 11 oh, gängen
die. Das habe ich mir genauso vorgestellt beim Windhund. Das.
Die muss die wecken und dann, ich habe ja russische auch noch. Und wenn die
oh,
Kinder
die sind,
sind
auch
sind
noch melancholisch, die sind ja oft ja. auch sehr, sehr schlecht gelaunt, wenn es draußen ein bisschen düster
lieb,
ist, oder?
Aber, ja, aber die können gut liegen und so und dann gucken sie manchmal so, machen sie so. Die können ja auch, wenn das Feuer ausgeht, das finde ich das Allerbeste. Wenn das, ich habe eine Hündin, wenn das Feuer im Kamin ausgeht, macht die so.
Als wolltest du sagen,
die will, dass das Holz, ja, ja, die will, dass du nachlegst, weil die das so gerne hat. Die ist ja Russin, die mag das gerne, die guckt wahnsinnig stundenlang
ins Feuer. Trinkt Fels und liegt vom Feuer.
Genau,
das ist ja fantastisch. Selbstverständlich sind nicht alle Russinnen so.
Nein. Zumindest die mit vier Beinen, würde ich sagen. Ne? Und die eine lange Schnauze
so,
haben.
So, wir schon mal über Russinnen reden, jetzt die vom Feuer liegen. Jetzt wird endlich ein bisschen Champagner getrunken.
Ach Gott, nein.
Da könnte ein bisschen kälter sein. Ich weiß, du bist auch
ich habe ja schon einen halben Glühwein drin, muss ich sagen.
Ja, gell, wir haben dich ja hier schon ordentlich abgefüllt.
Das, für mich ist das
lockern.
Wirklich viel. Ne?
Ja. Du bist überhaupt nicht so ein Abstürzer, würde ich mal sagen,
nee,
oder?
Nee, aber du weißt es doch auch.
Du bist ja aber zugleich auch nicht diszipliniert.
Nee, ich kann exzessiv kauen und runterschlucken, leider. Aber ich bin für Suff nicht so richtig zu haben. Ich glaube auch, dass ich kann auch mal auf Partys, ich bin auch lange da, aber ich könnte da nicht versumpfen, weil ich würde mein Programm nicht schaffen. Ich glaube auch, das weißt du ja auch, wie sollen wir unsere Jobs machen? Ich glaube, die wirklich erfolgreich irgendwas tun, die können nicht nachts durch die Häuser ziehen und probieren, allen Drogen mal zu lecken. Das würde ich gar nicht schaffen. Also ich glaube, das machen die, die immer so ein bisschen Tagesfreizeit haben oder die nicht vorhaben, lange zu leben. Das ist auch, das habe ich auch nicht so. Also ich
krieg das gar nicht runter. Ich würde das nicht runterkriegen. Also zum Beispiel auch Prost. Cheers. Wir
Prost,
haben uns Champagner ein Geschenk runter. Für genau. die, die es nur genau. hören und nicht sehen.
Aus Russland. Monopoly. Mm. Ist das überhaupt Champagner?
Sehr gut. Ich denke schon.
Red
ja, ja.
Top.
Ach so. Natürlich.
Aber sieht toll aus. Das ist so ein Piccolo. Aber so ein großer Piccolo, ne?
Tatsächlich ist es so, dass ich dieses ich komme nicht über diese Grenze, mir so ungesunde Sachen so reinzuziehen, weil ich immer denke, oh, es kann doch nicht gut sein für so meine kleine rosane, zarte Lunge. Ich habe eine sehr, sehr rosane, schöne, zarte, ganz
ich
frische
gute Ohren.
Lunge.
Also ich muss sagen, die Lunge weiß ich bei mir gar nicht. Aber wenn ich von eins begeistert bin, ist meine Ohren. Ich weiß gar nicht, warum ich die so mag. Hat mir mein Ohrarzt gesagt, Herr Kretschmann, was haben Sie für schöne Ohren? Aber sehr empfindlich, wie mein Vater. Aber ansonsten finde ich, ist nichts an meinem Körper, wo ich sagen würde, hurra, hurra. Aber die Ohren finde ich super.
Ja.
Und deswegen, ich bin auch gar nicht so, dass ich denke, bitte zerstör dich nicht. Ich kann einfach nicht gut exzessiv sein. Das ist eben nicht in mir angelegt. Also ich bin nicht so multitox. Ich würde das gar nicht schaffen. Ich hätte auch Angst davor, dass ich dann da... Und ich würde auch mein Programm nicht hinbekommen. Ich stehe früh auf, ich habe ein festes Ding und ich hatte immer eine Vision. Ich wusste immer, was ich wollte. Ich war irgendwie immer fleißig und ich wollte auch nicht so angeknallt da rumsitzen.
Nee.
Und ich kenne ja in der Mode viele, viele, auch in der Fashion und so. Es gibt ja so viele auch wirklich Gottes dritte Garnitur, manchmal die kämpfen und mit sich selber unterwegs sind und haben, weißt du, das schlichteste Zwirn an, aber oben ist dann irgendwie auch Sehnsucht nach was anderem. Du kannst sehr schnell verloren gehen in der Mode. Und dachte ich mal, das mache ich nicht. Auf keinen Fall. Ich habe die anderen im Fokus, zieh die an und halte mich zurück.
Das sehe ich ganz genauso und ich glaube auch, dass man muss sich seine Referenzgruppe suchen und entweder man ist ein Rockstar, der sich auch darin gefällt zu sagen, boah, ich bin so fertig, boah, ich bin so, ey, ich war so krass blau gestern und so und oder ob man ist jemand, der einfach morgens da schon wieder fit steht und sagt, so, was gibt's zu tun, wo kann ich helfen irgendwie? Und bei mir muss ich auch ehrlich sagen, ich mache eine ganz klare Rechnung auf so einer Party. Ich bin ja verheiratet und lebe ja eigentlich ein sehr gediegenes Leben, ja, und dann denke ich mir, soll ich mir jetzt noch 3 Gin Tonic für insgesamt 750 Kalorien reinschütten, wo ich doch viel lieber für die gleiche Kalorienanzahl eine Tüte Chips essen würde. Es bringt mich sexuell keinen Meter weiter, jetzt Gin Tonic zu trinken, weil ich weiß ja eh, mit welchem Mann ich heute nach Hause gehe. Weil es ist auch nicht so, dass ich dann so sage, es war aber so geil, es war so geil und so. Es bringt ja nichts. Ich steige eine Stunde später ins Auto und weiß genau mit wem und ich weiß, wie es endet und deswegen brauche ich brauche das dann, ich denke mir dann, warum soll ich das jetzt machen?
Manchmal liebe ich das, wenn ich so auf Partys oder so Events so wird. Ich bin ja auch selten da, muss man sagen. Ich bin ja auch jemand, der, außer ich habe eine Aufgabe da, dann gehe ich da hin, sonst gehe ich da gar nicht erst hin. Manchmal bin ich ja auch so auf dem Männerklo, dann kommen dann so die Partymäuse rein, hallo Guido und so, in der Pissrinne, was da alles schon jetzt gesprochen wurde. Und dann steht auch mal so ein Partyfrettchen neben dir und denke ich mir, wie die Gas geben. Dann kann ich mich auch wie ein Bolle amüsieren. Denke ich immer, Kinder, was macht ihr? So an so einem Pissoir wird ja auch entschieden, was die Nacht dann bringt. Denke ich manchmal, wie schafft ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Ja. Dann sehe ich ja, wie sie aus den Klos rausmarschiert kommen. Und ich denke dann immer, ach, ist das schön, dass die alle so Gas geben können und ich eigentlich eben Zuschauer sein kann. Das rettet mich auch.
Ne? Bist du nicht auch immer so glücklich, wenn du hier an der Schlange vom Felix von der Diskothek vorbeifährst und du dir so denkst, oh Gott, Gott sei Dank muss ich da nicht anstehen. Viel Spaß. Ich bin so froh, dass ich da nicht hin muss. Das, oh Gott, da anstehen mit der Unsicherheit, schaffe ich es heute da rein oder werden nur Teile meiner Gruppe akzeptiert und andere
dann wollen Freunde, dass man sie mitgeht, du kommst nicht rein, du hast eine gute Beziehung und dann mache ich das natürlich auch, dass dann Leute mitkommen und es ist überhaupt nicht mein Weg, irgendwo zu sagen, hallo, ich bin's, darf ich mal kurz rein? Das ist ja auch, ich bin eher, also privat eher sehr, sehr gern scheu und ziehe mich so ein bisschen zurück. Und ich glaube auch, dass das rettet, sonst geht das nicht. Sonst halte ich das nicht durch. Vielleicht wird es im Alter nochmal anders werden, wenn ich dann eines Tages in Rente bin.
Ich glaube, es wird immer mehr so, dass man immer mehr sich besinnt auf, du, ich züchte jetzt Gemüse. Ja,
und, du hast erzählt, du hast Hühner und so.
Hab auch, Hühner, ne? Und mache im Prinzip da so meine kleine Plantage irgendwie in Charlottenburg und freue mich daran so wahnsinnig. Ja. Irgendwie ich musste richtig überreden, dass ich auf eine Party überhaupt gehe, weil ich mir so denke, oh, jetzt wieder so was und dann, oh, und so. Dabei habe ich echt den Kleiderschrank voll mit tollen Sachen. Also ich bin für jede Party super vorbereitet. Ich habe nichts zum Beispiel, wenn meine Schwiegereltern kommen und wir gehen abends mal was essen, so normal, dann denke ich mir, so ein Kapaillett. Ein Bustierkleid ist vielleicht ein bisschen viel mit dieser großen Schleife. Und ich habe so einen Onesie-Schlafanzug. Aber irgendwas dazwischen habe ich eigentlich nicht so richtig.
Ich habe gar nicht so, bei mir ist es ziemlich dunkel. Ich habe ja so viele Klamotten durch dieses Studio, weil ich ja oben jetzt in meinem Haus oben so meine riesen Garderobe habe, was natürlich perfekt ist. Und ich habe mir jetzt so ein mega Ankleidezimmer gekauft. Wirklich, also mein Ankleidezimmer, das ist wirklich außergewöhnlich mit so Rauchglastüren und so. Aber es ist schwierig, weil Frank die Türen nicht zumacht, habe ich gerade gemerkt. Morgens lässt er immer die Türen
offen. Und das zerstört den ganzen Look.
Ich sage, Frank, mach doch mal die Türen zu. Und sagt der Guido, bitte, jetzt haben wir doch schon Glastüren. Und dann haben wir auch so ein Lichtsystem eingebaut. Das ist wie so Raumschiff Enterprise.
Aber ganz, du machst ganz die Tür schön auf und das Licht geht an.
Es mein ist Traum. Immer an, aber das ist halt überall so Lichtleisten. Du schreist, wenn du das siehst. Das ist wirklich so schön. Meine Mutter hat gesagt, was ist denn das da für eine Kammer des Schreckens? Weil ich überall auch so Glasspiegel gemacht habe, wie so ein Spiegelkabinett. Und das Ding ist, ich habe ja ein relativ schönes Haus hier, aber ich habe wirklich nur an einem Blick gucke ich direkt auf so ein Zimmer. Und es ist so ein Kinderzimmer von so einem 12-Jährigen, der gegenüber wohnt, der irgendwann so Ballerspiele macht. Und der guckt die ganze Zeit jetzt in mein anderes Zimmer, weil immer noch die Lamellen noch nicht da sind. Denke ich mal, was soll dieses Kind eines Tages denken? Ja. Das kriegt bestimmt so eine Wut auf alle mit Spiegel und die sich da anziehen in schwarze Klamotten. Aber ich finde so für eine Party fertig machen, finde ich schön. Ich muss es jetzt aber machen, weil mein Frank, der ist ja sehr vergnügungswillig und ich wollte gerade süchtig sagen, aber der hat jetzt verlangt, dass ich einmal die Woche mit ihm was Privates mache. Also wir gehen jetzt irgendwo hin und ich bin in Hamburg so im Einsatz, ganz ehrlich. Ich bin in den 3 Wochen Hamburg jetzt mehr ausgegangen als in den letzten 14 Jahren in Berlin. Ehrlich, ich war in der Oper bei Essen. Ich hatte schon auf Mittwochabend ein Black Tie Smoking, privates Abendessen in Blankenese mit Krawatte und Plastron. Ich dachte es glaube ich nicht. Ich war jetzt in der Oper, ich war in, ach wo ich überall war, das ist ja so wahnsinnig gesellig, die Hamburger. Das hätte ich gar nicht geahnt. Und wenn das so weitergeht, werde ich jetzt auch so ein Party.
Lädst du denn auch Leute zu dir nach Hause ein?
Ja, bis jetzt noch nicht so richtig, weil wir noch nicht ausgepackt haben, aber jetzt geht's bald los.
Hast du einen großen Tisch?
Oh ja, 2, ne? Also, ja, ich kenne, und ich habe viele Betten. Ich kriege jetzt zu Weihnachten...
Viele was?
Betten.
Ah ja.
Ich bin ja so bettenlastig, weil ich gerne Gästezimmer habe für Leute. Wir haben jetzt 14 Gäste zum Weihnachten und alle schlafen. Also alle können gut schlafen mit Bad und wir sind ein kleines Hotel.
Ach, das ist toll. Ja. Und dann, wenn
die Violetta, meine Hauskraft, ist schon verzweifelt, sagt, so viele Freunde hast du. Ich habe gesagt, es kommt noch mehr, Violetta, du musst stark sein. 14 schlafen. Oh Gott, sagt sie. Ja.
So naja, gut, aber ich finde das auch, wenn das geht, ist doch das Allerallerschönste. Ich soll doch auch nicht über Weihnachten dann abends ins Auto steigen.
Wir gehen jetzt zurück ins Jakob. Nee, ich habe das mein Leben lang schon gemacht. Wir haben immer etwas größer gewohnt, als wir es brauchen, weil ich so gerne Freunde um mich herum habe. Und ich glaube, dass ich immer auch so um diesen Erfolg, den ich hatte oder die Möglichkeiten, die ich vielleicht mal hatte, immer haben wir die gut geteilt mit den Freunden, die aus allen möglichen Schichten kommen. Aber ich wollte, dass die genauso gut pennen wie ich und dass die eben eine gute Zeit haben. Und das hat für mich auch zeitweise, war das auch Ansporn, dass ich mich kümmern kann um die anderen und wusste, wir brauchen eine größere Bude, damit die auch noch und die Kinder und werden ja auch groß und so. Ich mag das sehr, wenn viele Menschen da sind. Und ich mag dann sehr, mich vom Acker zu machen. Wenn ich alles gekocht habe, alle sitzen da und um 11 denke ich, ach, Guido wird müde. Dann sage ich, Frank, ich gehe schon mal. Dann lege ich mich oben ins Bett und dann liebe ich das, wenn ich die bis morgens um 3:30 höre, wie die lachen.
Ich lasse auch ab und zu mal die Gäste weitermachen. Wie spießig dann die Fenster zu öffnen und zu sagen, so Wieder Mensch, und was macht ihr denn morgen? Müsst ihr auch früh raus?
Ja, genau.
Nee, ich gehe auch nach oben. Das macht mir gar nichts.
Und ich mag das, weil Frank eh bleibt. Ich mag das gern, wenn ich das dann so
höre. Ich auch, wie als Kind früher, wenn die Eltern sich irgendwie unterhalten haben und es wurde gelacht und
Ja, ich finde das wunderbar.
Aber meine Eltern haben früher immer so Faschingspartys gemacht, da wurde Rod Stewart gehört immer und so. Und das,
dein Vater habe ich übrigens sehr gemocht. Ich habe ihn ja auch auf dem Klo gehängt, denn auf Männerklo.
Mein Vater, du sagst ja, an der Pissrinne entscheidet sich einiges.
Und da hat er gesagt, Guido, schön, dass ich Sie mal treffe. Ich bin der Vater von Barbara. Da dachte ich, das gibt's ja nicht und so, ne?
Ja.
Beim Urinieren und ganz nett von dir gesprochen. So ein netter Mann. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass der auch. Der war bestimmt gesellig, oder, dein Vater?
Mein Vater sehr, aber natürlich die treibende Kraft bei uns meine Mutter, glaube ich. Also ich denke, das ist so wie in vielen. Also ich glaube, das Verhältnis zur Mutter ist so wahnsinnig entscheidend auch, oder? Also ich meine, du bist ja auch.
Mir ist es schwierig, als schwuler Junge hast du natürlich Mutti größte. Das ist es ja, weil Mutti weiß, sie ist die Einzige.
Sagt meine und wusste immer. Mutti früh, dass du schwul bist?
Die hat zu mir gesagt, als ich es ihr sagte, ich habe es mit 14 gedacht, das könnte vielleicht sein, weil ich hatte sowas gelesen mit Rex. Der war, glaube ich, gar nicht schwul. Rex Gildo. Der hatte so was Weißes an. Dann sage ich, Mama, das ist aber hübsch. Dann sagt sie, Guido, wenn du mal nicht schwul wirst. Dann habe ich gesagt, Mama, ich glaube, das wird so. Sagt meine Mutter, Guido, ich habe nichts dagegen. Ich würde auch nicht mit einer Frau ins Bett gehen. Hat er zu mir gesagt. Gott, das war das die erste toll. Reaktion beim Bügeln. Und ich weiß noch genau, dass ich dachte, das war in Ordnung. Und meine Schwester hat gleich am nächsten Tag allen erzählt, die jetzt irgendwie aufgeschnappt und fand das dann super, weil die so exotisch
war. Ja, klar, das ist natürlich eine Wahnsinn-Story in der Schule.
Das war eigentlich nur so eine Vermutung. Aber dann war es irgendwie raus und ich muss wirklich
vielleicht
sagen.
Vielleicht bist du gar nicht schwul und deine Schwester hat nur alles rumerzählt. Genau. Am Ende, weißt du, stellt sich raus, jetzt heute.
Die Wahrheit. Ja, die endlich. Wahrheit. 12 Kinder heimlich
ein
untergebracht.
Ein Riesenmissverständnis.
Genau. Guido Maria Kretschmer, das Doppelleben. Nee, aber ich habe das nie als, ich glaube, das ist auch dieses Mutterding, dass man dann so eine, man braucht dann so eine Mutter, die auch zu einem hält. Das ist, glaube ich, das
übrigens,
Wichtigste.
Also, egal mit wem du sprichst, die sofort auf Verständnis stoßen, sind versöhnt und alle anderen haben dann so dran zu knapsen, unnötigerweise. Aber ich glaube, da wird die Welt wirklich besser, oder?
Ja, ich glaube auch. Also ich habe da Hoffnung. Ich denke schon, meine Oma hat immer gesagt, das Einzige, was im Leben gerecht verteilt ist, ist die Dummheit. Das glaube ich schon auch, dass natürlich sich Dinge immer wieder durchsetzen. Und gerade ist die Zeit ja so ein bisschen so, dass man denkt, man grenzt schon wieder aus. Ich bin aber sicher, dass wir gerecht verteilt sind. Es ist ja nicht nur schwul zu sein oder irgendwas anderes. Ich glaube, dass alles irgendwie immer wieder vorkommt und dass man, dass Familien das auch nur deckeln können oder dich unterstützen, wenn sie irgendwie zu dir halten. Das ist ja die erste kleine Art von Gesellschaft, die es gibt. Und wenn du natürlich Eltern hast, die nicht an deiner Seite stehen und die irgendwie probieren, auch wenn sie es vielleicht nicht so doll finden, dass sie irgendwie dir Unterstützung geben, dann läuft das Leben nicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Und das ist ja kein Ausbildungsberuf. Also man sagt ja nicht, guten Tag, oh, jetzt finde ich es aber mal schön, mit Hans-Peter zu leben, sondern du musst ja irgendwie dein Leben machen. Und das hat auch zu tun mit Liebe. Mhm. Und das können natürlich Mütter sehr gut. Mhm. Sollten Mütter, es gibt auch Väter, die das gut hinbekommen, aber Mütter haben noch so eine andere Voraussetzung, glaube ich. Oder auch, ich habe so einen Freund, das fand ich so wahnsinnig traurig, der hat mir erzählt, der war mit seinem Freund, der sieht auch so unglaublich aus, der hat auch einen Freund und Kinder, also wenn du die beiden siehst, kriegst du richtig Angst, die fahren in den Ferien nach Afrika und retten noch Kinder und so. Und der hat dann seinen Eltern immer mit 27 erzählt, dass es nicht, weil es nicht anders ging. Einziger Sohn, beide Eltern, Lehrer, hat jetzt probiert, seinen Eltern zu erklären, dass er schwul ist. Ich habe gesagt, das müssen deine Eltern doch verstehen als Pädagogen. Nein, die sind schwierig. Dann ist er da hingefahren, hat das den Eltern gesagt, die Mutter ist aufgestanden, hat sich geschüttelt, der Vater hat ihn angeguckt, gesagt, das ist ja widerlich, hat die Tür geknallt, was sie dann gemacht haben, diese Eltern, die haben auf einen Zettel geschrieben, dass er das Haus verlassen soll oder einen Schlüssel da lassen, haben die das unter der Tür im Wohnzimmer hergeschoben und der hat seine Eltern nie wieder gesehen. Also auch das ist Realität, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und wenn du den siehst, du denkst, die sollten doch glücklich sein, dieser Traumschwiegersohn, schöner geht's gar nicht.
Ja.
Aber der hat das, denn die Eltern haben das nicht verziehen und das ist ja das Verrückte und das gibt es immer noch. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wenn man vorne steht und das ist vielleicht jetzt nur ein Teil des Lebens, aber dass man es erzählt. Genauso finde ich, wie gute Familien erzählen müssen, wie schön das ist, Kinder zu haben. Das muss man auch erzählen. Dass Leute Bock haben auf Familie und sich trauen und Lust haben.
Ja, also ich propagiere das auch immer tatsächlich, die Familie, dass die Familie eigentlich über allem steht und zusammenhält und dass man eben auch, finde ich, zumindest mit einem guten, also mit einem Willen in die Sache reingeht, wenn man seinen Schwiegereltern irgendwie das erste Mal gegenüber. Weißt du, dass du also, dass man erstmal alle Türen weit aufreißt und irgendwie sagt Hallo und herzlich willkommen und dann kann man immer noch so gucken. Aber es gibt ja dann oft schon dieses sich gegenseitig so argwöhnische Beobachten und ich finde das so schrecklich. Also ich könnte, du bist da bestimmt, du bist doch auch, du kannst doch nur mit Harmonie. Du könntest doch nie im Leben in einem Umfeld leben. Nee. Du kannst doch auch nicht mit Mitarbeitern umgehen, mit denen dir irgendwie unwohl ist. Ich glaube, du spürst ja Stimmungen physisch.
Ja, ich habe gerne Harmonie. Das, glaube ich, hängt auch damit zusammen. Wenn man viel arbeitet, will man auch, dass es gut läuft. Und ich habe so ungern Menschen um mich rum, die so nicht klar laufen. Das ist auch so ein Ding, die immer so unzufrieden sind und so nörgeln und ja, und unglücklich mit ihrer Situation sind. Irgendwann am Ende war es. Das ist natürlich bei mir auch schwierig, weil ich so ungeduldig bin leider. Mhm. Und da fällt es mir fast noch schwerer, wenn ich mit Leuten bin, die sich gar nicht so entscheiden können, die nicht so... Ich habe so eine Freundin, die ich sehr liebe, aber die macht mich wahnsinnig. Also ich habe zu ihrem Mann gesagt, also dass der überhaupt mit ihr zusammen ist, das hältst du gar nicht durch. Also die ist so, die kann sich mal am Essen nicht mehr entscheiden. Das ist so schwierig. Jetzt ist die auch noch so gebotoxt, dass sie nichts mehr spürt. Vor kurzem haben wir zusammen im Restaurant gesessen. Da habe ich gesagt, die hatte die Suppe, die konnte den Löffel kaum noch halten. Ich habe gesagt, Moni, das geht so
wenn
nicht weiter.
Runterläuft,
ja, wirklich,
nicht
die hat das nicht gemerkt.
Taub.
Die hatte zwei Nudeln an der Lippe. Ich habe gesagt, Moni, du weißt schon, dass der Eierstich jetzt hängt. Und sagte, Guido, ich spüre nichts mehr. Wenn man mich küsst, ab Hals bin ich dicht. Und da denke ich so, und das ist eigentlich auch schade, aber die ist eigentlich immer unzufrieden. Sag, warum lässt du dich Botox? Das kriegt doch eh keiner mit, weil keiner hinschaut, weil sie so schlecht drauf ist immer. Und das sind so Sachen, es gibt ja Menschen, die haben ein gutes Leben und sind trotzdem schlecht drauf.
Ja, klar. Das hat auf jeden Fall mal nichts mit Hausgröße und Einkommen irgendwie zu tun. Nein. Bei mir ist es genauso. Ich will auch, ich bin so glücklich, wenn ich umgeben bin von, und jetzt, ich meine jetzt nicht oberflächlich gute Laune, sondern da geht es auch nicht drum, dass nicht jemand, der ein Problem hat, nicht sagen kann, mir geht's momentan nicht gut, aber so dieses Grundsätzliche auch anpacken und das Leben in Ordnung bringen. Eben nicht lamentieren 8 Jahre lang über das Gleiche. Es geht mir auch so. Da werde ich auch manchmal ein bisschen ungeduldig. Bist du dann streng?
Also mit den Mitarbeitern oder so eigentlich nicht, würde ich sagen. Da lasse ich die gerne laufen. Ich mag das gerne, wenn man denkt, ich bin jetzt der Mentor von denen oder so. Ja. Ich bin jetzt in so einer Phase auch, wo ich das Gefühl habe, man kann da gut weitergehen. Also ich schätze das sehr, wenn ich diese jungen Designer bei uns habe, die sich da entwickeln können, finde ich das toll. In meinem eigenen Leben würde ich sagen schon. Also ich bin sehr pingelig. Das ist leider auch eine große Macke, die ich habe. Ich bin sehr, sehr pingelig. Und der Frank sagt immer, wenn ich nach Hause komme, denke ich, warum sind die Blumen denn verschoben? Sagt der Frank immer, Guido, wir leben hier, wenn du nicht da bist. Und das finde ich ja eigentlich nicht so schön. Ich möchte, dass alles wieder auf Null geht.
Das finde ich
genauso aussieht.
Michael Michalski war hier, der hat mir erzählt, wenn er aufs Klo geht und er hat Gäste, dann verschieben die, um ihn zu ärgern, die Bücher aus dem rechten Winkel und verschieben die Kerze ein bisschen nach rechts. Und dann kommt er zurück und dann sagt er, sehe ich sofort, ihr habt die Kerze verschoben. Dann geht er hin und schiebt es wieder zurück.
Ja. Ich lege also, auch die Jacken dann weg und so, wenn die da rumliegen. Aber das ist, glaube ich, auch, vielleicht das auch mit Gestalten
auch
zu tun.
Ich fahre auch das Auto vor der Tür weg, weil ich das so schön finde. Wenn da kein
die
Auto
Auffahrt ist
steht.
Genau.
Nein, eine Auffahrt haben wir nicht.
Die Blätter.
Bei uns steht immer ein Dixi-Klo vor der Tür, weil ständig Bauarbeiten irgendwo stattfinden.
Ich
wirklich,
jetzt
es ist
Einfahrten.
Alles so schön und ich habe die ganze Zeit immer ein Dixi-Klo vor der Tür und immer so Paletten mit irgendwelchen Baumaterialien im Eingang. Ja. Ich denke mir immer, das muss sich doch jetzt alles mal auflösen. Irgendwann muss doch mal alles verbaut sein.
Im Mai bin ich durch, bei mir auch im Mai.
Ich habe schon den Bauarbeitern angeboten, sie können bei uns aufs Klo gehen, dass dieses Klo nicht
das habe ich in meinen gemacht. Meine haben ein warmes Klo im Keller. So ein Übergangsklo habe ich gebaut. Hat der Architekt gesagt, das müssen Sie aber nicht machen, Herr Katschmann. Ich habe gesagt, doch, sage ich. Das ist mir lieber so ein türkiser Dixi-Klo vor meinen Rotterdänerin, das schaffe ich dann auch nicht. Ne? Ich habe auch gesagt, können Sie vielleicht die Werbung unternehmen? Ich habe so eine ganz nette Baufirma, die haben an dem Bauzaun, haben die mir jetzt ein gelbes Plakat gemacht. Ich habe gesagt, das muss doch nicht sein. Meinte, doch, das muss man als...
Klar, das musst du nachweisen,
sag,
wer da baut.
Das ist doch so ein kleiner Zettel hinten rechts. Nee, aber...
Nee. Du hast mir mal erzählt, da musste ich so lachen, als du dein erstes Haus in Mallorca gekauft hast und da hast du dir richtig was gegönnt und da fandest du weißen Kies so ordinär. Mm.
Kieswick, weil Kieswick habe ich nur wegen Marlies Möller. Ich habe als Teenie mal gelesen, in der Stand im Stern, wenn Marlies Möller morgens die Augen aufmacht, dann ist es erst dann, wenn irgendeine Frau Müller über den Kieswick geht, dann ist es so ein Geräusch, wirst du ja sofort wach. Das ist ja wie Alarmanlage, muss man sagen. Mein Nachbar nämlich auch ein Kieswick. Da dachte ich, Kieswick, Mama, ein Kieswick bei uns zu Hause. War es gar nicht möglich mit unserer Sandkuhle, wo ich groß geworden wurde. Da gab es gar kein Kies. Als ich mal vor vielen, vielen Jahren im Urlaub war mit Frank in Indien, dann so eine Reise gemacht habe, haben meine Eltern, so süß, haben mir einen 2, 3 LKWs, nämlich einen in Mallorca, Kies eingekauft. Und das ohne Spanischkenntnisse. Graba, graba, hat meine Mutter immer nur gesagt. Und dann haben meine Eltern mit meiner Tante zusammen, meinem Onkel, die auch zu Besuch waren, haben die ganzen Ferien, 3 Wochen lang, haben die Kiessäcke aufgeschnitten und haben mir diese 86 Meter lange Einfahrt, richtig, hatte ja richtig mit Pfefferbäumen, haben meine Eltern mir einen Kiesweg gemacht und ich komme da an, weißt du, das war das Größte für mich, also Ich habe jahrelang gedacht, Mama, ne? Graber.
Und der war grä, du hast gesagt, der war eben nicht weiß.
Der war gräsch.
Der war,
ne?
Gräsch, ja.
Gräsch. Und dann so kleiner Kiesel, das man auch noch, also, und es gab ja früher noch kein Gebläse. Man musste ja alles mit, wie viel, dann unter Pfefferbäumen, weißt du, was ich da zu tun hatte? Ich habe mir Gartenhosen genäht mit Riesentaschen, dass ich immer die Blätter aufnehmen konnte vom Kiesweg. Und auch wenn Gäste kamen, habe ich den ganzen Kiesweg und dann habe ich die am Tor unten abgeholt. Und dann kamen die mit den Rollkoffern und haben dann ihren Rollkoffer,
nein,
schön, dass ich da bin.
Nee, und haben das da durchgezogen.
Durchgezogen,
nee,
bis
da wirst
um,
du sauer.
Haben mir den Weg geflügt.
Das verstehe ich. Da gehen Freundschaften
kaputt. Ich sage, tragen. Ich habe mal gesagt, da gehen eure Rollen kaputt. Ich wollte ja auch nicht so pingelig sein, zu sagen, was habe ich denn hinter Leuten hergehakt dann so manchmal. Ne?
Habe ich schon erwähnt, dass ich eine Kofferkollektion mache?
Hast du mir erzählt?
Der rollt auch über Kies.
Das hast du mir erzählt? Ja, genau.
Aber das nur nebenbei.
Mitte lässt keine Spuren, der schwebt über den Kies. Genau.
So, wir wollen ein Spiel spielen, aber jetzt, ja, hold on to your seat, mein Spiel ist weg.
Ach du Scheiße.
Ah nee, hier ist es. Ich hab's. So. Entschuldigung, hier ist es. Ich weiß nicht, was es für ein Spiel ist. Habe ich ja
besprochen.
Das ist
Surprise was? Nee,
ja, ich weiß es selber nicht. Pass auf.
Kommt, ne? Also
hallo Guido, hallo Barbara. Normalerweise kommt an dieser Stelle ja immer ein Spiel. Aber da wir heute eine ganz besondere Folge haben, nämlich die Silvesterfolge, muss natürlich auch etwas Spektakuläres her. Guido hat längere Zeit in Spanien gelebt und könnte unseren heutigen Silvesterbrauch vielleicht kennen. Es geht ums Traubenessen in der Silvesternacht.
Ja, ding, dong.
Kennst du?
Natürlich rote Wäsche, ich springe übers Feuer, wir machen das immer noch. Wir machen alles echt, la vida España. Nee, wir haben, oh, ich habe einen roten Tanga, Silvestermann. Ich hasse das wie die Pest, aber du musst rote Wäsche tragen in Spanien. Du musst über eine Kerze springen, du musst bei jedem Gottenschlag, und dann gucken alle Fernsehen, immer habe ich Fernsehen geschaut nachts und dann kommt die spanische Moderatorin, ahora es el último momento del año 19. Und dann kommt Ding, da musst du, und das sind, die haben, die nennen wir Uvas in Spanien, sind das ja Uvas, die Weintrauben, aber das sind viel zu große jetzt, die würd's ersticken. Also ich habe das mal erlebt, wie eine Münchner Freundin von mir, die gut auf Suff ist, die ich sehr, sehr liebe, aber, und die hat gesagt, was macht ihr hier mit den Weintrauben? Ich sage, bei jedem Glockenschlag eine rein. Für die hatte beim dritten Schlag, war die schon kollabiert. Und das Frank hat dir vorher gesagt, du musst es runterschlucken, weil sonst hast du Pech. Also hat die sich die ganzen 12 Kollegen da reingedrückt und dann haben wir die wirklich fast reanimiert. Buschi, buschi und so. Nee, also, und deswegen nehmen wir ganz kleine Weintrauben nur, die Moscatel-Trauben.
Soll ich sie dir kurz in Hälfte beißen?
Ich kann aber, okay. ich mach da kleine Stücke, genau. Aber okay. Das sind große Dinger, das ist ein großes
gemeinsam
Ding.
Starten wir mit euch das Jahr 2020, nämlich in Spanien wird in den letzten 12 Sekunden vor dem Jahreswechsel jede Sekunde eine Weintraube. Daher bitten wir euch jetzt, 12 Weintrauben zu nehmen, damit wir die letzten 12 Sekunden mit euch zelebrieren können. Im Anschluss noch schnell ein Glas Sekt in die Hand und anstoßen. Denn nur so gibt's Glück im Neujahr.
Du musst noch über die Kerze springen, das machen wir aber nicht. Wir können Teelichtchen stellen.
Okay.
Okay.
Du hast ja immer eins da.
Wer macht denn den Gong? Ey, 12 Riesendinger.
Habt ihr mit dem Gong eingespielt?
Das schafft
wirklich?
Kein Mensch. Du erstickst, ich ersticke meine Freundin Fuschi.
Später wird er eingespielt. Okay.
Genau. Okay.
Das
okay.
Machen wir in der Post-Production. Okay.
Und dann siehst du die Uhr und dann ganz Spanien hat dann einen kleinen Teller in der Hand und guckt auf die Uhr und dann nicht anfangen, noch nicht anfangen, immer okay. Das gleiche Elend. Und also. Dann macht es irgendwann. Ja oder? Ding. Gong. Cinco. Seis.
Sieben.
Acht. Nur der, die jetzt, heute, dafür, bin ich an ihr Nervo. Dong, dong. An ihr
Nervo.
Berlin, na wieder.
Berlin, na wieder. Ich bin ein
Scheiße, wenn das mal eine Ernährungsberaterin sieht, die sagt, Weintrauben ist wirklich das Giftschlechtchen.
Weintrauben sind der Teufel.
Der Teufel ist der Giftschlechtchen.
Da kannst du jetzt erstmal, das wirft dich um zwei Wochen in deinem
Programm aus, ne? Ich kann nichts ausspucken. Wenn ich einmal drin habe, schlucke ich runter.
Ja, den Satz habe ich auch schon mal gesagt, der war dann in der Überschrift. Und darauf haben sich viele meiner Bekanntschaften berufen. Entschuldige bitte. Ich habe es doch gelesen.
Genau.
Dann mach's jetzt auch. Ich habe einmal Werbung gemacht für so einen Joghurt. Und da ist ständig so ein Assi mit so einem Eimer neben mir hergelaufen, ja. Und ich sollte in der Fußgängerzone immer so verkosten und dann so, wollen Sie mal probieren und so. Und ich habe 25 Eimer, also Becher dieses Produkts, ja, selbst gegessen. Und er hat immer gesagt, willst du es nicht ausspucken? Ich so, oh, ich hab's schon wieder geschluckt.
Ich auch.
Ich wollte es immer, ich wollte
ich
es.
Ich habe 16 Flaschen Actimel getrunken beim Werbedreh. Dann will ich, du machen Wasser rein, sag ich, nein, ich finde es lecker.
Ja.
Also ich habe das mit Banane, mit Kirsch. Okay, am Abend, muss ich sagen, ging es mir auch nicht mehr so gut. Es war doch ein bisschen viel.
Da war
viel.
Die Darmflora dann irgendwann doch mal an der Grenze.
Aber ich fand das lecker. Es war für mich wie Saft so oder Milch, ne?
Ich finde auch, also bei mir ist es auch, ich habe ja oft für Lebensmittelhersteller Werbung gemacht und muss sagen, was mal im Mund ist, ich kriege es einfach, ich denke, dann kommt es.
Ich kriege ja heute noch Tantiemen dafür, weil ich habe gesagt, könnt ihr mir nicht mal eins machen mit Granatapfel und Ingwer? Haben die gesagt, machen wir. Das verkauft sich wohl extrem gut, weil ich das auch so lecker finde. Ich trinke ja nach wie vor Actimel. Und wenn ich heute noch im Supermarkt stehe, im Alter, sagen die, du musst noch Actimel holen. Also ich meine, das war wirklich eine Werbebotschaft. Ne?
Aber ehrlich.
Aber die war ein Traum. Ich habe seit 3 Monaten keine Zuckerfrucht mehr
gegessen. Ja, du kriegst jetzt ein richtiges High wahrscheinlich gleich. Du kommst jetzt gleich, wir müssen jetzt aufpassen.
Wie Runner's High, ne? Ja, genau. Das habe ich noch nie erlebt.
Ich wollte gerade sagen, das Runner's High kennst du aber auch nur vom Lesen, oder?
Ja, das habe ich nie gehabt.
Ne? Ach,
ich finde auch so, ohne Ziel rumzulaufen, schwierig. Das muss ich leider auch sagen.
Ich mache auch nur Bergwanderungen, wenn ich ganz sicher weiß, dass die Hütte offen hat. Also für mich, ich glaube, ich habe noch nie eine größere Enttäuschung in meinem Leben erlebt, wie die Tatsache, dass du irgendwo ankommst und es ist alles dunkel und dann völlig, man steht dann an dieser Tür und rüttelt an der Holz und sagst du, das kann doch nicht sein. Im Internet stand doch die Hütte.
Oberst da.
Ja.
Und
oh nein.
Also, nee, das finde ich auch schrecklich.
Zu diesem Thema, weil du sagst, Jause, ich vielleicht habe ich schon mal erzählt, aber es ist die lustigste Geschichte. Ich habe mal einen sehr, sehr katholischen Freund gehabt und wir waren im Saarland bei seinen Eltern und die sagten, kommen ihr zwei gleich nachher noch mit zur Vesper? Und Vesper. Und ich sah mich schon, weißt du, ich dachte, eine Vesper, so wie es mir gefällt. Ja. Am Nachmittag zwischen Mittagessen und Abendessen, dann ein bisschen aufgeschnittene Salami, so Pfeffersalami.
So ein Gabelfrühstück, richtig.
Ja, so ein bisschen Schinken, bisschen Käse, bisschen Gürkchen und ein bisschen gutes Brot und so. Und aber was eigentlich mit Vesper gemeint war ein Andachtsgottesdienst in der Kirche. Ja? Und ich im Kopf. Die Jause, die Bretteljause vor mir, weißt du, mit der aufgeschnittenen Frikadelle und
Senf,
finde mich wieder auf einer Holzbank irgendwo so, und jetzt fällt mir noch eine lustige Geschichte ein, die muss ich dir jetzt erzählen. Das fällt mir gerade ein, da musst du auch drüber lachen. Ein sehr lustiges, schwules Pärchen kennengelernt am Wochenende. Und der eine davon ist Opernsänger. Und der meinte, er hätte in München gearbeitet und hätte eben als Amerikaner den Münchner Dialekt nicht so richtig verstanden. Und da war ein Münchner Regisseur und der hat immer zu ihm gesagt, du, und wenn du dann das gesungen hast, dann gehst du darüber, gell? Und dann kommst du hierher und dann stellst du dich dahin, gell? Und so, und dann hat er zu mir gesagt, und ich war so etwas offended, weil ich dachte mir, warum er sagt in jedem Satz gay zu mir? Ist das toll? Die haben immer gesagt gay und er hat gay verstanden. Ja. Und er dachte sich, die sind sehr outspoken, die Germans.
Das hatte ich mal in Amsterdam, eine meiner Freundin Anita, so amerikanisch, die war so verdrogt. Die ist eine 65-jährige traumhafte Amerikanerin. Und wir waren zusammen in Amsterdam, die war zusammen mit einer Freundin von mir, in ganz süß und war so lesbisch für Fortgeschrittene aus Amerika. Gibt es ja ganz wilde Lesben auch in Amerika. Mhm. So richtige Lipstick-Labs, das gab's bei uns doch gar nicht. Ja. Dann waren wir alle in Amsterdam und in Holland sagt man immer, Frank ist ja Holländer und dann sagt man Holland zum Beispiel, wenn ich so denke, ja, ich höre, sagt man Hor. Sagt man immer, ach, Hor. Das ist sowas wie, ja, ich habe gehört oder so. Ja. Und dann hat sie gesagt, oh, I love to be in a country where everybody calls everybody Hor. Hat die dann gesagt, das fand ich auch gut und so. Dann, ja, gut. Das zum Thema.
Ist ja lustig. Bist du gläubig?
Ach, je älter ich werde, desto mehr macht das Klick bei mir. Also ich würde schon sagen, ich bin eigentlich ein sehr gläubiger Junge. Und ich habe früher gedacht, ich schaffe mir so eine Religion, meine eigene, ich glaube an das Gute. Ich merke, je älter ich werde, desto mehr bin ich doch irgendwie gehalten in so einem Gefühl, dass jemand über mich wacht. Und das ist vielleicht so, ich habe es mal ganz schön erzählt, glaube ich, letzte Woche auf einer Party, so wie Partys in Hamburg, da wurde ich auch gefragt und da habe ich, ich bin ja Internatskind und ich bin dann dahin gebracht worden aus der großen Familie, weil ich mir immer gewünscht, Einzelkind, dann wollte ich mir Internat gewünscht, habe ich auch bekommen. Als ich dann da war, dachte ich, ach du Scheiße, wo sind sie alle am Abend? Und ich bin dann auf dem kleinen Schulhof gesessen und dann kam ein Jesuitenpater und hatte dann so einen Arm um mich gelegt, also wirklich in guter Absicht, muss man sagen, also ich wurde nie missbraucht. Also hat dann einen Arm um mich gelegt und hat dann gesagt, ach Guido, weißt du, du musst nicht traurig sein, du bist hier nie allein. Und sag ich, ja, ich weiß nicht, und Mama und Papa. Und hat der gesagt, ich verspreche dir, Guido, solange du lebst, in jeder Nacht, wenn du einschläfst, dann wird irgendeiner über dich wachen. Und dieses Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bis heute behalten. Das ist, ich würde, glaube ich, keine Nacht einschlafen ohne das Gefühl, dass ich denke, da ist eine Kraft, die mich behütet. Und das mache ich sogar, wie der Papst, wenn ich so nachts irgendwo anfliege. Es gibt keinen Flug, keine Reise, dass ich nachts nicht durch Gegenden fahre. Dann gucke ich mir so 2, 3 Lichter an in den Häusern oder von oben und dann wünsche ich denen, dass die das Gefühl haben, dass die einschlafen mit dem Gefühl von, dass jemand über ihnen wacht, dass sie keine Angst haben. Weil viele Menschen schlafen auch mit Angst ein, mit Sorgen. Und dieses Gefühl, und das ist, glaube ich, das ist in mir definitiv angelegt. Und deswegen, ich bin da sehr empfänglich und ich bin ja auch gerne in Klöstern und ich kenne mich da gut aus und ich könnte jede Klostertracht aus dem Dunkel morgens, könnte ich schon jede Tracht aufmalen. Also ich bin da gut organisiert und ich mag das, in Gemeinschaft zu singen. Ich finde das sehr, sehr schön und das mache ich also auch häufig. Und ich war auch, als ich in Hamburg war, bin ich auch sofort in die Kirchengemeinde und habe dann da ganz still schon mitgesungen hinten. Mhm. Und also mir macht es Freude.
Ich finde ehrlich gesagt, das gemeinsame Singen in der Kirche finde ich am sinnstiftendsten. Also ja, oft muss ich sagen, in der Predigt höre ich auch mal manchmal so ein bisschen weg und denke mir, ja, so ist ein bisschen state the obvious. Und es wird immer darüber geredet, dass man sich jetzt mal um die anderen kümmern soll. Aber eigentlich macht dann ja doch jeder, was er will. So. Aber ich finde, wenn gemeinsam gesungen wird, das schafft für mich eigentlich das größte Familien- und Gemeinschaftsgefühl. Wir gehen jedes Jahr in der Adventszeit auf ein Weihnachtssingen und da ist dann, wird dann einer spielt Klavier, aber so richtig halt, weißt du, Amerikaner auch. Und alle singen, ich glaube 60 oder 70 Leute singen aus vollem Herzen diese Weihnachtslieder. Danach gehe ich wirklich jedes Mal so gestärkt nach Hause.
Ich war jetzt gerade letzte Tage auf dem Weihnachtskonzert von hier Vicky im Bastos da, von Vicky Leandros. Und ich hatte ja auch einen Weihnachtsbaum geschmückt und gestiftet, ganz schön. Ich habe ja das Brautkleid gemacht für ihre Tochter, für die süße Sandra. Und habe dann so ein Weihnachtsbaum meistens vielleicht versteigert worden. Marlies Möller hat meinen Baum
der
gekauft.
Steht jetzt in der weißen Kiesauffahrt,
das ist so geil. Ich dachte, die Welt schließt sich doch immer wieder. Und da waren wir halt auch in der Kirche. Und der Frank ist ja so richtig Holländer, Protestant und gar nicht so christlich eigentlich. Und der macht das, glaube ich, aus mir zuliebe, macht er so ein bisschen mit und sagt, ja, Guido, ich habe da wieder eine Blume hingelegt und so. Aber eigentlich, glaube ich, ist der gar nicht so richtig dabei. Und dann war es so, es war natürlich katholisch bis zum Erbrechen da. Und dann haben wir dann abends dieses Weihnachtsobertum. Und ich habe gemerkt, dass ich das alles drauf habe. Ich brauchte überhaupt kein Gebetbuch. Ich konnte das alles frei singen. Ehrlich? Und dann saß ich neben H.P. Baxter und der hat dann irgendwann mich mal angeguckt und hat gedacht, was ist denn da los? Der konnte richtig sehen, wie der immer gedacht hat, was macht der denn jetzt hier gerade? Was
die Vorstellung finde ich allerdings nicht ganz unkomisch, dass du und H.P. Baxter gemeinsam in einer katholischen Kirche sitzt und ihr gemeinsam Weihnachtslieder singt.
Nee, der hat dann so zugehört. Aber ich fand das schön und das ist, glaube ich, dieses Ding, ich kann das gut, also mich erinnert das auch und ich glaube auch, das ist wie so eine DNA, wenn du als Kind das mitbekommst. Also ich habe natürlich sehr katholische Eltern, sehr liebevolle katholische, freie Eltern, also die waren jetzt nicht so verspannt, ganz im Gegenteil. Aber ich habe das als Kind erlebt und ich glaube, wenn du es erlebt hast, das ist wie Patex, das klebt an dir. Du kriegst das nicht, du kannst dann nicht Buddhist werden oder
man,
so.
Nein,
das
aber
ist
schwierig. man kann doch sich das Beste im ausnehmen, Prinzip genau. da rausnehmen
ja, genau.
und irgendwie bei seinen Wurzeln bleiben und trotzdem ja jetzt nicht zu allem genau. irgendwie Ja und Amen sagen und so. Das finde ich cool. Ach Guido, ich sag's ungern, aber unsere Zeit ist...
Ach, das geht ja so wahnsinnig schnell.
Ja,
ne?
ja und wir haben gerade erst angefangen.
Ach Gott,
ja, mit dir könnte ich, ne? ich nochmal, sage ich
so. Ja, ich bin erstaunt, dass wir uns so ähnlich sind. Ich wusste es immer ein bisschen, aber dass es so extrem ist, hätte ich nicht gedacht mit dem ganzen Einrichtungswahn. Aber gut, mein Schatz, es war sehr schön, ne? Und ich bin wirklich leicht angesoffen von dem
russischen. Das ist eine Mischung aus Zuckerschock und angesoffen. Ja, und mit genau dieser Stimmung Dinge verabschiede noch. Ich dich jetzt in deinen nächsten Termin, was auch immer es sein mag.
Katharina Thalbach und das Theater.
Dann viel
Tod
Spaß.
Tod im Orient Express.
Tschüss, Prost. Guido.
Tschüss, mein Schatz, tschüss.
Das war sie, unsere Silvesterfolge, ein Silvester-Spezial der ganz besonderen Art. Guido Maria Kretschmer ist, das kann ich glaube ich jetzt schon sagen, einer meiner Top 3 Lieblingsgäste.
Super, ganz, 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 ganz großartig. Besser kann man den Jahreswechsel glaube ich nicht machen.
Nee, und falls ihr jetzt sagt, oh, das hat mir aber sehr gut gefallen, ja, wir haben noch mehr im Angebot. Alle großen Stars kommen zu uns und waren schon da. Ja. Alle Folgen stehen im Netz, in der Barbaradio-App oder auf barbaradio.de jederzeit zum Nachhören. Und nächste Woche kommt eine neue Folge dazu. Also, falls ich es noch nicht gesagt habe, ein gutes neues Jahr. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de